Morgen, liebe Christa, auch nochmal von mir. Es ist schön, dass ich wieder bei euch sein darf und auch noch zu diesem Anlass eingeladen zu sein. Vielen Dank dafür. Auch Grüße von den Geschwistern aus unserer Gemeinde darf ich übermitteln. So. Erstmal Platz schaffen und dann geht's los. Das kann man doch gar nicht so genau wissen, was du da behauptest. Oder woher willst du denn das so genau wissen? Oder aus deiner Perspektive könnte das vielleicht wahr sein, aber andere Leute sehen das vielleicht ganz anders. Oder du musst das mal vom Standpunkt einer anderen Person aus betrachten. Das sind Sätze, die uns vielleicht irgendwie alltäglich und allgegenwärtig erscheinen. Mir ist es neulich mal aufgefallen. Wir waren verteilend auf dem Stadtfest. Und in verschiedenen Gesprächen mit Leuten kam das irgendwie. Na, das, was ihr behauptet, das kann man doch gar nicht so genau wissen. Ich hatte mit jemandem ein Gespräch, der ist naturwissenschaftlich sehr interessiert gewesen. Und ich bin ja nur auch Physiker und das war sehr interessant. Und er hat gute Argumente vorgebracht dafür. Na, das, was ihr glaubt, das, also schön, dass ihr das glaubt, aber woher wisst ihr das so genau? Ich will jetzt keine Argumentation dafür halten, was Wissen eigentlich bedeutet oder Glauben bedeutet oder wie das mit dem Wissen zusammenhängt. Weil ich hoffe, dass wir davon ausgehen können, dass wir an Gottes Wort und seine Wahrheit glauben. Aber die Frage an sich ist schon wichtig. Können wir überhaupt Dinge wissen? Oder ist es überhaupt wichtig? Wir leben in Zeiten, die recht unsicher sind. Das betrifft so ziemlich alle Lebensbereiche, das betrifft Lebensentscheidungen, die man treffen muss. Das betrifft Fragen, die vielleicht mit Politik zu tun haben. Politik soll ja in Chemnitz zurzeit ganz angesagt sein. Das betrifft Fragen unseres Glaubens, Fragen, wie wir die Bibel verstehen. Also irgendwie sind alle Lebensbereiche davon betroffen, Entscheidungen zu treffen auf Basis, was wissen wir eigentlich? Und wir leben in einer Zeit, die, jetzt kommt ein kleiner 30-sekündiger philosophischer Exkurs, die von der sogenannten Philosophie der Postmoderne gekennzeichnet ist. Ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist, auch gar nicht so wichtig, muss man nicht wissen, besser, wenn man nicht dran glaubt. Das heißt, das, was die Philosophen heute vertreten, ist die Meinung, absolute Wahrheit, Wissen, das gibt's gar nicht. Das ist relativ, das darf sich jeder so basteln, wie er es braucht. Die vertreten diese Aussage, dass es keine absolute Wahrheit gibt, mit Vehemenz. Ihr merkt, die widersprechen sich schon selber dadurch, weil sie genau diese Aussage vertreten. Aber das ist genau das, wie unsere Zeit ausschaut. Und das ist eine Idee, die in unserer Gesellschaft und damit auch in unsere Köpfe über die letzten 60 bis 100 Jahre so langsam reingeglitten ist. Und das ist nun mal so mit gewissen gesellschaftlichen Dingen so, dass das passiert. Und das macht ja vor den Türen der Gemeinden nicht Halt. Und wir sehen das in der Gemeinde. Wir sehen das in unserer Gemeinde. Ich denke, dass das bei euch nicht anders ist. Ich sehe das in anderen Gemeinden. Man sieht das generell in der Christenheit, dass dieses Denken, naja, kann man überhaupt klare Aussagen treffen? Dass diese Frage durchaus eine Frage ist, die uns beschäftigt. Das fängt spätestens damit an, wie wir die Bibel verstehen. Naja, das kann man ja gar nicht so genau sagen. Müssen wir doch mal auch betrachten, an wen ist das gerichtet? Also ist das für mich jetzt wichtig persönlich oder bedeutet das vielleicht für dich ganz was anderes, was da steht? Das kann man aber auch so interpretieren. Wir könnten uns vielleicht auch mal den historischen Kontext anschauen oder die Kultur, in die dieser Text reingeschrieben wurde. Da verstehen wir ihn schon ganz anders. Und die Frage ist das die Art und Weise, wie Gottes Wort funktioniert? Und ich denke nicht. Und ich will den Text, den wir uns heute anschauen wollen, vorlesen. Es steht nämlich im 1. Johannesbrief. Und der 1. Johannesbrief ist in eine Zeit reingeschrieben worden oder zu Christen geschrieben worden, ist nicht an eine spezielle Gemeinde gerichtet, unter denen folgendes Problem bestand. Es gab eine Lehre im späten 1. Jahrhundert oder Leute, die diese Lehre vertreten haben, die nannte man Gnostiker. Das heißt übersetzt, also Gnosis, das heißt übersetzt so viel wie Erkenntnis oder Kenntnis. Und das waren Menschen, die in den christlichen Gemeinden lebten, die Christen waren vielleicht auch oder zumindest sich zum christlichen Glauben zählten und irgendwann gedacht haben und angefangen haben zu lernen, man braucht eine Wahrheit, die über das, was Gott gegeben hat, hinausgeht. Man braucht noch ein bisschen mehr. Und das nahm ziemlich absurde Züge irgendwann an und hat sich zu einer handfesten Irrlehre entwickelt, die Geschwister, die zum Ende des 1. Jahrhunderts hin gelebt haben, verwirrt haben und abgebracht haben von dem, was die Wahrheit ist. Und in diesem Kontext ist der 1. Johannesbrief geschrieben mit folgender Frage oder auf folgende Frage hin. Wie kann ich eigentlich wissen, dass ich ein echter Christ bin? Woher soll ich denn das erkennen? Wie kann ich das rausfinden? Und der 1. Johannesbrief sagt, es gibt gewisse Kennzeichen eines Christens. Heißt nicht, dass man durch diese Kennzeichen errettet wird. Errettet wird man alleine durch Gnade. Es gibt nur Rechtfertigung aus Glauben durch Gnade. Aber wer diesen Glauben hat, wird unweigerlich gewisse Kennzeichen hervorbringen. Und die stellt der 1. Johannesbrief vor. Dass man sich selbst prüfen kann, sind diese Kennzeichen bei mir vorhanden? Wenn man sich unsicher sein sollte, ob man an das Richtige glaubt oder ob man den richtigen Glauben hat. Diese Kennzeichen sind zum Beispiel Liebe zu Gott. Und der 1. Johannesbrief sagt, Liebe zu Gott ist daran sichtbar, ob man seine Gebote befolgt. Indem man dem glaubt und das tut, was in der Schrift steht. Alles, was da steht. Und sich nicht das rauspickt, was schön ist und das weglässt oder herausreißt, was nicht schön ist, was einem vielleicht nicht gefällt. Und es gibt einige Dinge bezüglich unseres Christenlebens oder bezüglich der Gemeinde, die in der Schrift stehen, die uns vielleicht nicht gefallen. Die aber trotzdem aufgefordert sind zu glauben und zu tun. Anderes Beispiel, was der 1. Johannesbrief gibt, es ist Kennzeichen eines Christens, dass er die Geschwister liebt. Es gibt keinen Christen, der die Geschwister nicht liebt, sagt der 1. Johannesbrief. Und solche Anhaltspunkte gibt uns dieser Brief und über die wollen wir eigentlich heute nicht sprechen, sondern über die Konsequenz, die daraus folgt. Nämlich über genau die Konsequenzen, was wissen wir deshalb? Wir können diesen Brief durchlesen und ich empfehle das mal jedem zu tun. Oder noch mehr, ihn zu studieren und sich dafür Zeit zu nehmen. Und zum Ende des 1. Johannesbriefes hin, zieht Johannes Konsequenzen daraus und sagt, das sind Gewissheiten, die daraus folgen. Und liebe Geschwister, ich habe die Frage gestellt, ist es überhaupt wichtig, Wahrheit zu haben oder zu sagen zu können, das weiß ich und zwar mit Sicherheit? Ist es wichtig? Ja, sicher ist es wichtig. Das fängt ganz klein an bei Lebensentscheidungen, die ich zu treffen habe. Das fängt dabei an, wie ich morgen auf Arbeit gehe und meine Arbeit mache. Das geht damit weiter, wenn mich Arbeitskollegen, und es geht zurzeit oft um Politik, fragen, wie stehst du zu diesen oder jenen Dingen? Sicher könnte ich mir mit meinem schlauen Hirnkastel Gedanken machen und überlegen, was könnte ich für eine Meinung vertreten? Bezüglich gewissen Themen. Die Bibel ist aber sehr eindeutig dabei, wenn sie sagt, dass wenn wir Menschen uns Gedanken machen, was klug und richtig wäre, dass dort selten was Richtiges bei rauskommt. Und wenn ich zu gewissen Standpunkten Meinungen haben will, dann muss ich lernen, irgendwie ein umfassendes biblisches Weltbild zu haben. Gut, lass mir die Diskussion mit den Kollegen auf der Arbeit mal beiseite. Es gibt viel wichtigere Dinge. Wie treffe ich größere Lebensentscheidungen? Was für eine Arbeitsstelle nehme ich an? Wen heirate ich? Wo ziehe ich hin? So, solche Fragen. Ich brauche Überzeugungen, was in diesen Fragen richtig und was falsch ist. Ich kann nicht einfach drauf losentscheiden und sagen, ja, probieren wir es mal so oder probieren wir es mal so. Das funktioniert nicht. Und in der Gemeinde braucht man das auch. Am allermeisten die, die in Verantwortung stehen und Entscheidungen zu treffen haben. Also ihr merkt vielleicht, es ist wichtig, zu allen möglichen Dingen im Leben zu sagen, das ist die Wahrheit, davon bin ich überzeugt und nichts anderes ist wahr. Und die Bibel lässt sich nicht so lesen mit, naja, vielleicht kann man das auch so sehen, das kommt auf das Auge des Betrachters drauf an. Nee, ein Bibeltext sagt es, was er sagt. Unabhängig davon, wer ihn liest. Der ändert nicht seine Aussage dadurch, wer davor sitzt und die Bibel liest. Und wir wollen uns am Ende des ersten Johannesbriefes 5 Gewissheiten anschauen, die wir haben dürfen als Christen. Und es werden jetzt keine grundlegend neuen Dinge sein. Aber es sind 5 grundlegende Gewissheiten, ohne die in unserem Glaubensleben und im Leben allgemein und auch in der Gemeinde wenig funktionieren wird, wenn wir von diesen Dingen nicht überzeugt sind. Und sie stehen am Ende des ersten Johannesbriefes. Und Johannes will die Geschwister, an die er schreibt, und auch uns ermutigen mit diesen Gewissheiten und sagen, über diese Aussagen, darüber könnt ihr euch sicher sein. Absolut sicher. 1. Johannes 5, Abvers 13. Dies, und damit meint er seinen ganzen Brief, das alles, was er vorher gemacht hat und geschrieben hat, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgend wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so wird er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod. Nicht für diese sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tode ist. Wir wissen aber, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ich habe das beim Lesen bemerkt. Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Vers 14, und dies ist die Zuversicht oder die Freimütigkeit oder die Gewissheit, die wir zu ihm haben. Vers 15, und wenn wir wissen, dass er uns hört. Vers 18, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist. Vers 20, wir wissen aber, das ist der Tenor, der sich durch diese Verse durchzieht, dass wir um gewisse Dinge Gewissheit haben dürfen. Und die wollen wir uns anschauen. Das erste ist Heilsgewissheit. Dies habe ich euch geschrieben, Vers 13, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Warum fängt Johannes damit an? Ja, ganz einfach, weil es das Wichtigste ist. Ein Leben als Christ wird nie geistlich Frucht tragen, wenn wir uns unsicher darüber sind, ob wir errettet sind oder nicht. Es gibt so viele Religionen auf dieser Welt und auch durchaus christliche Denkrichtungen, die das lehren, dass man sich dessen nicht sicher sein kann. Dass man sich dessen auf jeden Fall nicht sicher sein kann, ob man wirklich errettet ist oder nicht. Aber die Bibel sagt was anderes. Johannes schreibt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wenn ich mir unsicher bin, ob ich errettet bin oder nicht, wie soll, also versteht ihr das? Also wie kann ich, wenn ich mir die ganze Zeit unsicher bin, ob das Grundlegende, die grundlegende Frage in meinem Leben geklärt ist, wie wäre ich dann in einer Freiheit dem Herrn dienen können in meinem Leben oder in der Gemeinde? Das geht nicht. Wenn ich mir die ganze Zeit unsicher bin über die grundlegende Frage, wo werde ich sein, wenn ich heute sterbe? Und das ist die erste Frage, die man sich immer stellen sollte. Und ich hoffe, dass ihr Gewissheit habt in dieser Frage. Weißt du, wo du heute sein wirst, wenn du stirbst? Stellt euch die Frage. Wer hat dieses ewige Leben sicher und wer kann das wissen? Die, ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Nämlich die, die an Jesus Christus glauben und an ihn allein, dass er der Retter ist, der einem dieses ewige Leben verschaffen kann. Dass Jesus Christus auch genug dafür ist. Es ist ausreichend, wir brauchen nichts außer Jesus und das, was er uns gegeben hat in seinem Wort. Das ist vollkommen ausreichend, was wir in Jesus haben. Es ist nicht nur ausreichend, es ist Leben in Fülle. Es ist Wahrheit in Fülle. Und jetzt sagen viele ja an Jesus Christus, glaube ich, und sind sich dessen trotzdem nicht sicher. Ich denke, dass es auch in unseren Gemeinden Menschen gibt, die sich dessen nicht sicher sind. Die wissen, wie man errettet wird. Die wissen, dass man an Jesus Christus glauben muss, dass was er getan hat, dass er am Kreuz sein Blut vergossen hat, dass wir leben können und ewiges Leben haben. Die sagen, ja, ich glaube daran, aber die sich trotzdem irgendwie unsicher sind, ob sie wirklich dieses ewige Leben sicher haben. Ich denke, solche Leute gibt es. Vielleicht auch unter euch. Und jetzt ist die Frage, wo findet man das raus, ob man ewiges Leben hat? Findet man das raus durch Erfahrungen, ob ich mich so fühle, als ob ich errettet wäre? Weil mir das andere Geschwister sagen, ja, das wird schon, das ist richtig, was du glaubst, das kannst du sicher sein. Ist das die Grundlage, worauf wir wissen, dass wir errettet sind? Nein, was schreibt Johannes? Warum sollen die Leute, an die er schreibt, also wir, wissen, dass sie errettet sind? Dadurch, was er geschrieben hat. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Und er meint damit seinen Brief. Und dieser Brief gibt Kennzeichen mit. Eines Christen. Liebe Geschwister, wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr ewiges Leben sicher habt, dann schaut, was die Bibel sagt. Heilsgewissheit kommt aus dem Wort Gottes. Es gibt eine Begebenheit von einem Missionar, C.T. Studd, sagt vielleicht einigen was, im späten 19. Jahrhundert gelebt, war in Afrika unterwegs und in irgendeinem Volk oder Stamm, wo er das Evangelium verkündet hat, da gab es eine Frau und sie wurde gefragt, weißt du, dass du ewiges Leben hast? Bist du dir dessen sicher? Und sie sagte, oh, da muss ich mal kurz überlegen. Und sie verschwand in ihre Hütte und kam 20 Minuten später wieder raus und sagte, ja, ich habe in Gottes Wort gelesen, da steht's. Das ist die Art und Weise, wie Heilsgewissheit zustande kommt. Und wenn du dir unsicher bist, dann liest den ersten Johannesbrief durch, schau, was die Folgen von Glauben sind und schau, ob du sie zeigst. Ob du die Geschwister liebst, ob du den Herrn Jesus liebst, wie schaut das aus in der Praxis? Solche Kennzeichen gibt die Schrift mit. Nicht um Leute zu verunsichern, sondern um sie zu abbauen. Dass man sich selber prüfen kann, mit dem Ergebnis Gewissheit zu haben. Das Zweite, Und das ist eine unmittelbare Folge von Heilsgewissheit. Ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, Vers 14. Es ist logisch, dass wenn wir errettet sind, ewiges Leben haben und niemand uns das nehmen kann, dass wir zuversichtlich zu Gott treten, vor Gott treten können. Oder Freimütigkeit, wie man auch übersetzen kann. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgendwie bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Das ist Wahnsinn, was hier steht. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Hier steht, und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgend wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Hier steht, man kann sich sicher sein, dass Gott Gebet erhört. Hier steht nicht, wenn du betest, könnte vielleicht Gott antworten? Oder vielleicht Nein sagen? Nein, hier steht, wir wissen das. Mit einer Einschränkung. Nämlich Vers 14, und dies ist die Zuversicht, die wir zu haben, dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, es wird nichts passieren und es wird keine Gebetserhörung geben, die Gottes Willen entgegensteht. Jetzt ist die große Frage, boah, wie erkenne ich denn jetzt Gottes Wille? Wie kriege ich das denn raus, was er will? Es gibt viele nützliche Möglichkeiten zu erfahren, was Gottes Wille gibt. Manchmal führt Gott auf eine sehr spektakuläre Art und Weise. Und Gottes Führung, Gottes Wille wird so eindrücklich durch Umstände oder durch Personen in unser Leben hineingestellt, hineingesprochen, dass wir das wissen können, was Gottes Wille ist. Ihr kennt vielleicht Beispiele von Leuten, die um Gottes Führung gebeten haben, Bücher gelesen von Missionaren oder so, und die auf ganz spektakuläre Art, ganz besondere Art und Weise Gottes Wille erfahren haben. Andere Möglichkeit wäre Rat von Geschwistern. Von geistig gesinnten Geschwistern kann man guten Ratschlag erwarten. Was ist denn Gottes Wille in dieser Sache? Vielleicht hängt es auch manchmal von den äußeren Umständen ab. Dass bestimmte Dinge gehen, bestimmte Dinge offensichtlich sind, dass wir sie tun sollen. Oh, das sind alles nützliche Dinge, auf jeden Fall. Und die Bibel sagt nicht, dass guter Ratschlag schlecht ist. Sie sagt aber, dass er nicht entscheidend ist. Und zum Beispiel schauen, was den Dienst vom Apostel Paulus angeht, im 1. Korintherbrief, 4. Kapitel. Da sagt Paulus, mir aber ist es das Geringste. Er sagt nicht, dass es schlecht oder nichts wert ist, aber er sagt, mir ist es das Geringste, dass ich von euch oder einem menschlichen Tag beurteilt werde. Geht noch weiter. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Denn ich bin mir selbst nichts bewusst. Aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Gottes Wille drückt sich durchaus in Umständen, in Führung durch andere Menschen, durch Ratschlag von geistig gesinnten Geschwistern aus. Das sind nützliche Dinge. Aber nie Dinge, die letztendlich das Nonplusultra sind. Auch geistlich gesinnte Geschwister können falsch liegen, was deine persönliche Entscheidung in gewissen Dingen anbelangt, ob es Gottes Wille ist oder nicht. Wo wir absolut sicher aber Gottes Wille herausfinden, ist wiederum Gottes Wort. Manchmal ist es ganz eindeutig. Beispiel, 1. Thessalonicher 4. Wer wissen will, um was er beten soll, um was er zuversichtlich beten darf, soll die Bibel lesen und studieren. Und dann kommt ein Vers, wie 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille. Doppelpunkt. Darüber sollte man dann stolpern. Dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. dass ihr euch der Hurerei enthaltet. Oh, da steht Gottes Wille. Anderes Beispiel. 1. Timotheus 2, Vers 4. Welcher, also Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nochmal Gottes Wille. Also wir sehen, es gibt ganz offensichtliche Stellen in der Bibel, wo da steht, das ist Gottes Wille. Das heißt, wer darum betet, geheiligt zu werden von Gott, voranzuschreiten in der Bekämpfung von Sünde und immer Christusähnlicher zu werden, dem Herrn Jesus immer, immer ähnlicher zu werden, wer Gott darum bittet im Gebet, bittet etwas, was nach Gottes Willen ist. Und wer das ehrlich meint, dem wird Gott diesen Wunsch nicht abschlagen. Wie kann ich mir so sicher sein? Weil es Johannes sagt, dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben, wenn sie seinem Willen entsprechen. Das ist eine Gewissheit. Und jetzt kannst du sagen, oh, Moment. Aber trotzdem sieht die Realität doch ein bisschen anders aus. Das stimmt. Und es liegt daran, dass Gottes Wille ein souveräner Wille ist, aber diese Welt keine Marionette ist, die von Gott von vorne bis hinten gesteuert wird. Oh ja, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und trotzdem werden leider nicht alle Menschen errettet. Das ist so, auch wenn das Gottes Wille ist. Und das ist leider so. Und eventuell wird es auch Dinge geben, wo in der Bibel steht, also Gott will, dass alle Menschen errettet werden, und du betest für jemanden, vielleicht für einen Arbeitskollegen von dir, mit dem du schon länger redest, dass Gott ihn rettet und dich dadurch gebraucht. Und es wird vielleicht nicht passieren, weil Gott was anderes vorhat. Das kann sein. Aber die Zuversicht ist trotzdem da. Wenn wir nach Gottes Willen beten, dann können wir zuversichtlich sein, dass er auch danach handelt, seinem Willen entsprechend. Ich habe gesagt, gibt es auch mal eine Grenze, was Gebetsanliegen sein soll. Ich meine, man kann ja für alles beten. Es gibt so viele Sachen, für die ich beten könnte, ich würde gar nicht fertig werden den ganzen Tag lang. Und Gottes Wille ist manchmal in der Bibel sehr allgemein aufgeschrieben. Zum Beispiel die beiden Stellen, die ich vorgelesen habe. Und zu speziellen Fragen meines Lebens steht nicht in der Bibel direkt, das ist der Wille Gottes für Gabriel Selge, Doppelpunkt. Das wird in der Bibel nicht zu finden sein. Und da muss man ein bisschen Arbeit aufwenden, die Schrift durchlesen, Grundkonzepte rausarbeiten, Grundprinzipien ableiten aus der Bibel. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit sich ein umfassendes biblisches Weltbild zuzulegen, ein Gesamtverständnis von dem, was die Bibel an Prinzipien hat und das miteinander in Einklang bringen, und das biblische Weltbild ist schlüssig. Und daraus abzuleiten, was Gottes Wille sein wird für mein Leben. 1. Korintherbrief sagt auch, wir haben auch den Heiligen Geist. Und niemand kann die Tiefen erforschen als nur der Geist Gottes. Deswegen können wir froh sein, dass wir ihn haben. Weil durch den Heiligen Geist sind wir fähig, geistlich zu denken und die biblischen Prinzipien auf unser Leben anzuwenden und Gottes Wille zu erfahren. Jetzt gibt Johannes ein Beispiel für zuversichtliches Gebet, also für eine Situation, in der man durchaus zuversichtlich beten kann, in der man Gewissheit haben kann, aber auch eine Situation, wo das nicht geht. Vers 16 und 17. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so wird er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod. Nicht für diese sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Das ist einer der schwierigsten Stellen im Neuen Testament. Was ist die Sünde zum Tod? Beginnen wir mit dem Einfachen. Was ist die Sünde, die nicht zum Tod ist? Ich denke, dass damit gemeint ist, dass wenn ein Bruder in Sünde fällt, das passiert uns allen leider viel zu oft, oder auch irgendwie in Sünde abkleidet und das auch länger, das kennen wir vielleicht auch, vielleicht sogar ausgeschlossen werden muss wegen Sünde. Wenn es ein Bruder ist, der in Sünde gefallen ist, dann ist es ein sehr, sehr gutes Gebetsanliegen, für diesen Bruder zu beten, dass Gott ihn zurückführt. So wird er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Und wenn es ein Bruder ist, dann wird er spätestens, auch wenn er vielleicht in seinem Leben von einer gewissen Sünde nicht mehr umkehrt, wenn das leider ist, dann wird er trotzdem am letzten Tag gerettet werden, sagt die Bibel. Das Heil kann nicht verloren gehen, was wir haben. Wir haben das sicher. Alle, die an Jesus Christus glauben. Und wenn jemand in Sünde fällt, dann ist es ein sehr, sehr gutes Gebetsanliegen, auch Zeit aufzuwenden als Gemeinde, für denjenigen zu beten, dass er umkehrt. Das vielleicht auch nicht mit einer Minute am Tag mal kurz abzuspeisen, sondern vielleicht auch wirklich, wenn der Bruder einmal am Herzen liegt, auch intensiv dafür zu beten, zu fasten, dass Gott ihn zur Umkehr führt. Und das ist ein Gebet, wo Johannes sagt, das ist eine Situation, in der man zuversichtlich beten kann. Und jetzt gibt es Sünde zum Tod, sagt Johannes. Und bitte, oh, das ist eine schwierige Stelle. Wie kann man das verstehen? Ich maße mir nicht an, das mit letzter Gewissheit zu sagen, was hier gemeint ist. Es gibt gewisse Ansätze für diesen Vers. Manche denken, dass damit Mord gemeint ist. Das ergibt für mich keinen Sinn. Warum wenn ein Bruder diese Sünde begeht, diese schlimme Sünde begehen sollte, warum es dann für ihn nicht dran sein sollte, also für ihn zu beten? Das ergibt im Kontext der Bibel für mich irgendwie wenig Sinn, muss ich sagen. Eine zweite Sache, die von vielen angebracht wurde, ist es eine sehr, sehr, sag ich mal, krasse Sünde, die Gott mit dem Tod bestraft. Beispiel Hananias und Sapphira. Das ist eine Möglichkeit, wie man diesen Vers sehen kann. Ich gebe euch die Variante, die ich am wahrscheinlichsten halte. Ich denke, dass es hier um eine Sünde geht, die die Bibel an anderen Stellen mit der Sünde des Abfalls bezeichnet. Was ist es? Ich denke, wenn die Bibel von Abfall vom Glauben spricht, dann bin ich weiterhin davon überzeugt, dass jemand, der errettet ist, nicht verloren gehen kann. Ich denke, dass, wenn die Bibel davon spricht, Leute gemeint sind, die sich äußerlich zum Christentum bekannt haben, vielleicht auch geistig, intellektuell davon überzeugt waren, dass das wahr ist, die in der Gemeinde waren, die am Gemeindeleben teilgenommen haben, die alle Vorzüge des Christentums, des Lebens als Christ, die es auch vielleicht so benommen haben wie ein Christ, genossen haben und sich dann, ohne jemals bekehrt gewesen zu sein, vom christlichen Glauben abwenden und hinter sich lassen. Wir können mal in den Hebräerbrief schauen, der erläutert uns das genauer. Hebräerbrief, Kapitel 6, ab Vers 4. Das passt, denke ich, am besten damit zusammen, mit dem, was gemeint ist in 1. Johannes. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn abermals zur Schau stellen. Das ist sehr hart, was die Bibel hier sagt. Sie geht sogar so weit zu sagen, es geht hier um Leute, die des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Es kann sein, dass der Heilige Geist sogar an solchen oder durch solche Menschen, die nie bekehrt waren, gewirkt hat. Wir sehen das in der Bibel, dass der Heilige Geist auch in ungläubigen Menschen wirkt. Aber der Heilige Geist kann nur in einem Gläubigen wohnen, wie es Paulus an Timotheus schreibt. Das geht nur einem Gläubigen. Ich denke aber nicht, dass es hier gemeint ist. Es geht, denke ich, wirklich um Leute, wie ich es erklärt habe, die alle Vorzüge des christlichen Glaubens wahrgenommen haben, die sich dazugezählt haben, die sich zum Christentum bekannt haben, die in die Gemeinde gegangen sind, aber in Wahrheit nie bekehrt waren. Und solche Menschen gibt es leider. Und die Bibel sagt, wenn diese Menschen dann Jesus den Rücken kehren, ist es unmöglich, sie zur Buße zu erneuern. Und ich würde mir diese Aussage niemals anmaßen, wenn sie nicht in der Schrift so stünde. Und leider stimmt sie mit unserer Beobachtung überein. Ich kenne kein Beispiel eines solchen Menschen, auf den das zutrifft. Ich rede nicht von Geschwistern, wie ich das vorher ein Beispiel gebracht habe, von wirklichen Geschwistern, die in Sünde gefallen sind. Um die geht's nicht. Es geht um Menschen, die nie errettet waren. Ich kenne kein einziges Beispiel eines solchen Menschen, der wirklich umgekehrt ist. Es gibt keins. Und andere Geschwister und auch weise und ältere Geschwister sagen, und die mit vielen Gemeinden, mit vielen Hunderten und Tausenden Christen und Lebensgeschichten in ihrem langen Dienst zu tun hatten, viele von denen sagen auch, ich kenne kein einziges Beispiel. Warum bringt Johannes dieses Beispiel? Ja, er sagt uns, es gibt gewisse Dinge, für die ist es einfach, es macht keinen Sinn, dafür zu beten. Und wie gesagt, ich will das hier nicht als die Wahrheit vom Himmel her gekommen darstellen, weil ich denke, das ist die wahrscheinlichste Auslegung dieses Verses. Versteht das auch bitte so. Warum ich auch denke, dass sie die wahrscheinlichste ist, sie passt in den Kontext des ersten Johannesbriefes. Ich habe gesagt, der ist im Kontext der sogenannten Gnostiker geschrieben worden. Also Menschen, die irgendwann zum christlichen Glauben gefunden haben, ohne sich bekehrt zu haben, die in die Gemeinden reingekommen sind, die alles mitgemacht haben und irgendwann da angefangen haben, komische Dinge zu vertreten und zu lernen. Und die offenbar gemacht haben an ihrem Leben, dass sie nicht wiedergeboren sind. Und wenn die Gemeinde konsequent war, dann hat man sie ausgeschlossen oder irgendwann sind sie auch gegangen aus diesen Gemeinden und irgendwann hat sich daraus eine extra Strömung entwickelt aus diesen Gnostikern. Und da das der Kontext ist, in der erste Johannesbrief hineingeschrieben ist, bestärkt mich das, dass das die wahrscheinlichste Auslegung von diesem Vers ist. Okay, zurück. Warum bringt Johannes dieses Beispiel? Er sagt, es ist nicht wirklich sinnvoll. Man kann das tun, aber es ist quasi Zeitverschwendung, dieses Gebetsanliegen für einen solchen. Und ich denke, dass es als sehr, sehr drastisches Beispiel hier hingestellt wird in diesem Text, um uns zu zeigen, wenn wir nach Gottes Willen beten wollen, wenn wir unser Gebetsleben strukturieren wollen und schauen, was sind Anliegen, die ich mir zu eigen mache, dann sagt die Bibel durchaus, es gibt Dinge, für die ist es entweder nicht dran zu beten oder die liegen außerhalb deines Wirkungsbereiches mit deinem Gebet. Ja, liebe Geschwister, wir können für den Weltfrieden beten, und das ist eine gute Sache und das klingt gut. Und das ist, denke ich, nicht falsch. Die Bibel macht aber sehr eindeutig klar, dass es diesen Weltfrieden niemals geben wird. Also du kannst dafür beten, es ist aber nutzlos. Es ist Zeitverschwendung. Weil die Bibel sagt, das wird nie passieren. Sondern diese Welt wird den Bach runtergehen, bis sie der Herr leider zerstört. Und eine neue wunderbare Erde schafft. Und einen neuen Himmel. Wenn du beten willst nach Gottes Wille, schau an, was ist der Wille Gottes in deinem Einflussbereich, sag ich mal. Welche deiner Leute, mit denen du zu tun hast, deiner Arbeitskollegen, deiner Kommilitonen, deiner Mitschüler, für welche kannst du beten? Für welche sollst du beten? Welche legt dir der Herr aufs Herz? Für welche Anliegen in der Gemeinde soll ich beten? Und wenn man dort die rauspickt, die der Herr uns aufs Herz legt, hat man mehr als genug. Ich denke, dafür ist dieser Vers da, um uns zu zeigen, es gibt Grenzen, wo Gebet, auch wenn meinetwegen es sehr, sehr gut klingt, das Anliegen, oder auch gut ist meinetwegen, es außerhalb von unserem Wirkungsbereich und außerhalb von irgendeiner Sinnhaftigkeit liegt. Und dass man auch ein bisschen nachdenken soll, wofür man betet und nicht einfach drauf los, sondern ein bisschen sich Gedanken macht, auch was ist mir wichtig, wen legt der Herr oder welche Dinge legt der Herr mir aufs Herz. Und nochmal, das, was eigentlich der Punkt ist hier, wenn wir um solche Dinge bitten, die erstens in meinem Wirkungskreis liegen und zweitens Gottes Wille sind, dann dürfen wir mit Gewissheit, mit Zuversicht beten, dass der Herr sie erhört. Drittens, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Oh, widerspricht das nicht auch unserer Lebensrealität? Wir sündigen doch leider noch als Christen. Und hier steht, wir wissen, nicht wir denken, sondern wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, jeder, der gläubig ist, nicht sündigt. Was meint dieser Vers? Er meint, dass jemand, der wiedergeboren ist, nicht dauerhaft in Sünde verharren kann, kein absichtlich dauerhaft sündiges Leben führen kann. Das ist nicht drin, sagt die Bibel. Warum ist dieser Vers geschrieben? Oder Verse, die in dieselbe Richtung gehen an anderer Stelle, Römer 6 zum Beispiel, wo steht, dass wir durch Sünde gestorben sind. Es geht in dieselbe Richtung. Warum sind diese Verse geschrieben? Sind sie geschrieben, dass wir uns so richtig uns anstrengen, dass wir immer, immer weniger sündigen? Nee, das steht nicht hier. Es ist keine Aufforderung, dieser Vers. Es ist eine Tatsache. Römer 6, dass wir durch Sünde gestorben sind, ist eine Tatsache. Das ist eine rechtliche Stellung von uns. Wir sind durch Sünde gestorben. Wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir zum Herrn Jesus gehören, dann macht es keinen Sinn. Dass die Praxis leider manchmal anders aussieht, ist auch wahr. Das sagt Römer auch und das sagt auch andere Stellen der Bibel, dass es leider nicht perfekt geht. Aber dass der Herr den Wille hat, uns immer mehr zu heiligen. Aber das, was hier steht, ist eine Ermutigung. Dieser Vers hier soll uns ermutigen, dass wir wissen können, dass wir gewiss sein können, dass wir mit der Sünde nichts mehr am Hut haben. Dass das eine Sache ist, die für uns eigentlich nicht mehr in Frage kommt. Versteht ihr, wie der Vers gemeint ist? Dass er als Ermutigung gemeint ist und nicht als Aufforderung, sich anzustrengen. Ja, Heiligung ist anstrengend. Das ist durchaus wahr. Ist aber nicht, was dieser Vers sagen will, sondern wir dürfen uns freuen darüber, dass wir Gewissheit haben, dass wir zu Gott gehören, eine neue Natur haben, eine neue Kreatur sind und durch Sünde rechtlich verbindlich für tot erklärt sind. Und das als Motivation nehmen können, auch wirklich in der Praxis nicht mehr zu sündigen. Punkt 4. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Das ist eine Sache, die uns, denke ich, obwohl sie uns klar ist, oft abhanden kommt. Dass die Bibel nur zwei Seiten kennt. Es gibt Menschen, die sind aus Gott und es gibt Menschen, sie sind in der Welt und aus dem Bösen. Warum steht das hier? Warum ist das eine Gewissheit, die wir haben dürfen? Warum sollen wir dessen uns gewiss sein? Warum ist das keine Tatsache, die wir vielleicht ein bisschen verwischen können oder sagen können, ja, so ganz schwarz-weiß kann man das nicht sehen oder ja, das ist ein Gedanke, mit dem müssen wir uns jetzt so beschäftigen, weil da ist unangenehm, drüber nachzudenken, dass die Mehrheit der Menschen verloren geht. Aber genau deshalb steht der Gedanke da. Eben, dass wir die Gewissheit haben, ist dafür wichtig, dass es uns unangenehm wird bei diesem Gedanke. Du morgen früh aus dem Haus gehst, ich treffe meistens wenige Leute auf dem Weg zur Arbeit. Das liegt daran, dass mein Arbeitsweg unter 300 Metern hat. Wenn du morgen aus dem Haus gehst und das Erste, was du siehst, ist vielleicht ein Postbote, oder der Bäcker, bei dem du den Kaffee holst, oder vielleicht dein Ehepartner, deine Kinder, dein Arbeitskollege, dann stell dir doch die Frage, wenn du ihn morgen früh siehst, auf welcher Seite steht er? Oh, und wenn wir so durch die Welt gehen, dann wird's uns ganz, ganz schnell mulmig. Also mir zumindest. Und die richtige Konsequenz wäre eine tiefe Traurigkeit, wie sie der Herr Jesus auch gezeigt hat, als er diese Menschen gesehen hat, die umherirrten, wie er sagt. Und genau das ist, denke ich, wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt nur errettet oder verloren. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt am Ende nach dem Tod entweder ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Und es ist wichtig, das so schwarz-weiß und so scharf zu sehen, dass kein Mensch zwischen diesen beiden Fronten stehen kann. Weil wenn wir so durch die Welt gehen, dann bringt uns das hoffentlich dazu, liebe Geschwister, ein Zeugnis zu sein für Menschen, ihnen die gute Botschaft von Jesus Christus weiterzusagen und daran zu arbeiten und Gott durch uns wirken zu lassen, dass wir uns am Ende vielleicht darüber freuen können, dass mehr Menschen aus Gott sind, wie es hier steht. Ich denke, dafür ist diese Gewissheit wichtig. Deswegen sagt Johannes, es ist wichtig, das nicht nur zu denken oder zu ahnen, sondern zu wissen, dass es entweder errettet oder verloren gibt. Dass wir uns der Drastigkeit unseres Auftrages in dieser Welt als Christen bewusst werden. Und der letzte Punkt, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ich weiß nicht, wie oft wir Gott so sehen, als den, der hier beschrieben ist, als den Wahrhaftigen. Als den, der die Wahrheit in Person ist. Der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt nicht, ich rede die Wahrheit oder ich vertrete die Wahrheit oder ich glaube an die Wahrheit. Er sagt, ich bin die Wahrheit und das ewige Leben. Sehr interessant, hier seht ihr die Parallele, Johannes und Johannes Evangelium, gleiche Schreiber. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben steht hier. Sehr ähnlich, nur mal so als Beobachtung. Aber sehen wir Gott so, wenn wir über ihn nachdenken, als den Wahrhaftigen, der die Wahrheit in Person ist? Es strömen so viele Dinge auf uns ein jeden Tag. Menschen, die uns ihre Meinung aufdrücken wollen, das geht los, wenn du die Werbung aufschlägst, die vielleicht in deinem Briefkasten liegt und schaust, wo ist was im Angebot, in welchem Supermarkt. Alle Menschen wollen dir verkaufen, das ist die Meinung, die du zu vertreten hast, das ist das, was du denken sollst, das ist das, woran du glauben sollst, das ist das, was du nach außen hin vielleicht vertreten sollst, auch wenn du selber gar nicht dran glaubst. So musst du sein, so sollst du sein und so ist ein Mensch der heutigen Zeit. Und ganz kriminell wird's, wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus und dass er der einzige Weg zur Rettung ist. Dann hört bei den meisten Menschen der Spaß auf, weil damit trittst du ihn persönlich auf die Füße. Weil du behauptest, das, was ich glaube, ist wahr und nicht das, was du glaubst. Und das meinte ich vorhin am Anfang mit postmodernem Denken, was sich festgesetzt hat in unserer Gesellschaft und auch vielleicht in unseren Köpfen. Dass wir denken, wir dürfen niemanden auf die Füße treten, weil ja jeder sich selber denken kann, was gut und richtig und wahr ist. Jeder darf sich selber seine persönliche kleine Wahrheit basteln. Und vielleicht hält das sogar schon Einzug in die Gemeinde. Dass jeder sagt, was er denkt oder was er für richtig hält. Oder wie er denkt, dass Gottes Wort zu verstehen sei. Es gibt Stellen in Gottes Wort, die sind schwierig. Die haben viele Geschwister unterschiedliche Meinungen. Aber die Mehrheit von Gottes Wort ist klar. Sie ist so zu verstehen, wie es da steht, die Bibel. Sehen wir Gott als den, wie er hier beschrieben ist, als den Wahrhaftigen? Und schaut, wie wichtig das Gott ist, dass wir Wahrheit haben. Hier steht, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat. Geschwister, der Sohn Gottes ist auf diese Welt gekommen, hat seine ewige Heimat beim Vater aufgegeben für eine Zeit, alles aufgegeben, was er hatte, wie wir es in seinem Wort lesen, und ist gekommen, um uns zu erretten. Und nicht nur, um uns zu erretten, sondern um uns Verständnis zu geben. Ganz kurze Parallelstelle, ich bin gleich fertig. Lukas 10. Der Jesus sendet 70 Jünger aus und die Jünger freuen sich über das, was sie alle tun können, was sie für eine Macht von Jesus bekommen haben. Freuen sich darüber, dass selbst die Dämonen ihnen untertan sind. Und der Jesus redet über geistliche Realitäten und spricht dann zu den Jüngern. Ich preise dich, Vers 21, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und es Unmündigen offenbart hast. Später noch sagte zu seinen Jüngern, glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben, zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Und da hatten diese Jünger, die da rumstanden um Jesus, noch keinen Römerbrief und noch keinen Epheserbrief, noch keinen Kolosserbrief, noch gar keine Offenbarung, die auch Johannes geschrieben hat. Wir wissen noch mehr als diese Jünger, mit denen der Jesus damals gesprochen hat. Wir dürfen noch mehr Einsicht haben. Schaut die wunderbaren Texte an, zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 3, wo Paulus sagt, ich offenbare euch ein Geheimnis. Dinge, die vor Zeitaltern her verborgen waren, sind uns geoffenbart durch Gottes Wort. Dadurch, dass er gekommen ist auf diese Welt, um die Wahrheit zu bringen. Das ist der Gott, den wir haben dürfen. Der, der in allen Wirrungen dieser Zeit, in allen Uneinigkeiten, vielleicht in der Gemeinde, die Wahrheit ist. Und an dessen Wort wir uns halten dürfen und halten sollten. Und dessen Wort wir vertrauen dürfen, bedingungslos vertrauen dürfen. Und dass es keine bloße Ahnung sein muss, ja, ist das vielleicht wahr, was da steht? Nein, Johannes schreibt, wir wissen, dass das so ist. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Das ist das höchste Ziel in unserem Leben. Die Erkenntnis des Sohnes Gottes, dass wir ihn immer besser verstehen, sein Wesen immer mehr verstehen, seine Art verstehen und immer mehr lieben lernen. Und wir können das, weil er uns Verständnis dafür gibt. Johannes schließt mit einer Warnung. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Was ist damit gemeint? Ein Götze ist das, was man anschaut und anbetet. Alles das, was den Blick wegwendet vom Herr Jesus und alles, was den Blick wegwendet von eben diesen Gewissheiten, die wir jetzt gehört haben. Und diese Warnung gilt uns. Wir sollten uns hüten davor, uns Dinge anzuschauen, uns mit Dingen beschäftigen, übermäßig zu beschäftigen oder überhaupt anfangen, uns in irgendwelche Meinungen zu verstricken, in irgendwelche Lehren, die komisch sind, die entgegen Gottes Wort sind und uns damit unseren Blick wegwenden lassen von dem, was Wahrheit ist, den Blick wegwenden lassen von dem Wahrhaftigen selbst. Das sind 5 Gewissheiten, die Johannes am Ende seines Briefes gibt, deren wir uns sicher sein können. Erstens, dass wir unser Heil wissen dürfen, um unser Heil wissen dürfen, nicht drum bangen müssen, wo wir heute hingehen, wenn wir sterben. Zweitens, dass wir zuversichtlich beten können und wenn wir in Übereinstimmung mit Gottes Willen beten, wir sicher sein können, dass er uns erhört. Drittens, dass wir uns sicher sein können, dass wir mit Sünde nichts mehr am Hut haben zu brauchen, weil wir der Sünde gestorben sind. Ob er uns Gott bewahrt, wie es da steht. Viertens, dürfen wir wissen, sollen wir wissen, dass es nur zwei Sorten von Menschen gibt. Um uns zu ermutigen, unseren Auftrag zu erfüllen. Und letztendlich dürfen wir wissen, dass Gott gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir Wahrheit, damit wir den Wahrhaftigen selbst erkennen können, damit wir beurteilen können, was ist wahr anhand dessen, was die Heilige Schrift uns sagt. Und das soll uns ermutigen, festzuhalten an der Wahrheit der Bibel und ihr bedingungslos zu vertrauen.